SWR 2 Tandem mit Bernd Lechler. Hallo. Sarah Nuhu war denen, die ihren Namen kennen, lange Zeit vor allem als Schönheit bekannt, als Germany's Next Topmodel. Mit 19 hat sie die vierte Staffel der Castingshow gewonnen. Inzwischen ist sie 31, modelt nur noch selten, und zwar freiwillig, denn hauptberuflich handeln sie und ihre Schwester seit einigen Jahren mit Kaffee aus Äthiopien, wo ihre Eltern herkommen, und zwar als Social Business. Das heißt, es geht vor allem um faire Bedingungen für alle Beteiligten. Willkommen, Frau Nuhu.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Auch ein Social Business muss sich rentieren, da kommen wir noch genauer drauf. Aber wie geht's denn einem Kaffeehandel jetzt in der Corona-Zeit? Betrifft Sie das?
Ich muss sagen, dass wir in unserem Team mit Nuhu Coffee wirklich sehr großes Glück haben, dass wir mit einem Produkt handeln, das extrem beliebt ist und gerade in so einer Krisenzeit auch bestehen bleibt. Also wir haben gemerkt, dass unsere Bestellungen, wir verkaufen primär unseren Kaffee online, extrem hoch gestiegen ist. Also wir haben sehr viel Nachfrage bekommen und können wirklich in dem Fall von Glück sprechen, dass es uns gut geht und dass wir uns früh dafür entschieden haben, unseren Kaffee primär online zu vertreiben.
Modeljobs gibt es dafür wahrscheinlich wenige oder keine.
Richtig, also das hat tatsächlich drastisch abgenommen. Man hat gemerkt, zu Beginn der Pandemie, da war alles runtergefahren, alle Jobs, die anstanden, wurden gecancelt. Produktion, die im Ausland hätte stattfinden sollen, wurden auch alle natürlich nicht umgesetzt. Und jetzt merkt man so langsam, kommt es wieder, die unterschiedlichen Marken haben sich umorientiert und machen jetzt alles übers Digitale, also vermarkten alles online und nicht mehr an klassischen Plakaten. Und so lange nimmt es wieder zu, aber es gab schon eine ziemliche Durststrecke und da war ich natürlich sehr, sehr froh, dass ich von dem Model nicht mehr abhängig bin, schon lange nicht mehr, und ich mich umso mehr meinem Business Nuhu Coffee widmen konnte.
SWR 2 Tandem heute mit Sarah Nuhu, Model und Kaffeeunternehmerin. Die Firma von Ihnen und Ihrer Schwester, Nuhu Kaffee, handelt mit Kaffee aus Äthiopien als Social Business. Frau Nuhu, was ist daran social? Was machen Sie anders?
Was wir tun ist, wir beziehen unseren Kaffee ausschließlich aus Kleinbauernkooperativen in Äthiopien, die also im Besitz der Bauern sind. Also die Kooperativen sind Genossenschaften, wo die Bauern wirklich nicht so wie üblich Tagelöhne sind, sondern sie sind wirklich im Besitz der Bohnen, aber auch beteiligt an den Gewinnen und den Umsätzen der Kooperative. Und gleichzeitig unterstützen wir mit jeder Kaffeepackung, die wir verkaufen, Frauenprojekte in Äthiopien. Hierfür haben wir unseren eigenen Verein Rowomen gegründet. Und dieser Verein vergibt Mikrokredite an Frauen, die eben keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, weil nicht überall in Äthiopien der Kaffee wächst und wir gerade den Frauen einen Zugang zum eigenen Einkommen ermöglichen wollen und ihnen durch eine Starthilfe dies ermöglichen.
Da sprechen wir auch noch genauer drüber, über diese Mikrokredite, aber lassen Sie uns erst kurz beim Kaffee bleiben. Ist dann Social Business in dem Fall ungefähr das gleiche wie Fair Trade?
Also unsere Kaffees, die entsprechen natürlich allen Standards, den sowohl sozialen, aber auch ökologischen Aspekt, dass eben die Bauern und Bäuerinnen unter fairen Bedingungen ihren Kaffee auch nicht nur anbauen können, sondern auch verkaufen können. Und da sind wir auch immer im Austausch mit den Kooperativen vor Ort, ihnen auch zu unterstützen, dass sie auch verbesserte Ernten oder Erträge schaffen können, indem sie auch teilweise Schulungen bekommen, wie sie den Kaffee besser aufbereiten. Und da arbeiten wir mit Organisationen vor Ort, die uns dabei unterstützen, mit den Bauern zusammen daran zu arbeiten.
Erklären Sie uns doch ganz kurz dieses Business. Also mit wem haben Sie zu tun? Wie verläuft der Weg von der Kaffeebohne am Baum, Tüte mit einem Pfund Kaffee, die Sie dann Ihren Kundinnen schicken?
Also meine Schwester Sali, mit der ich das Business 2016 gegründet habe, wir fliegen jetzt natürlich Corona-bedingt weniger und leider ist das nicht möglich, aber in der Regel ein- bis zweimal im Jahr nach Äthiopien, um die Ernte anzugucken, um neuen Kaffee zu sourcen. Das heißt, auch wieder neue Kooperativen zu besuchen und auf der Suche nach neuen und bestmöglichen Qualität treffen wir die Bauern vor Ort und verhandeln dann auch die Preise. Also konventionell ist das oft so, dass es ein Großplantagenbesitzer ist, der dann die Preise vorgibt, oder auch ganz oft ist der Kaffee auch börsennotiert, da wird es an der Börse gehandelt und man kauft den Kaffee einfach. So ist es, wir gehen eben vor Ort, sprechen mit den Bauern Und dann gucken wir natürlich auch, wie die Ernte ausgefallen ist. Wenn ein Jahr sehr ertragreich war, ist das nächste Jahr in der Regel, wirft eine Kaffeepflanze weniger Kaffee ab und dementsprechend steigt auch der Preis, weil weniger vorhanden ist. Und dann lassen wir uns verschiedene Samples geben, das heißt Muster von den Kaffeeproben, die wir dann in Addis Ababa, weil die Kooperativen sind oft ziemlich weit weggelegen, sind nicht sehr zentral, da muss man teilweise stundenlang mit dem Auto ins Landesinnere fahren, wo die Infrastruktur nicht gegeben ist. Und in der Hauptstadt Addis Ababa testen wir dann die verschiedenen Kaffeebohnen und entscheiden uns dann für die Menge, die wir dann importieren.
Wie kamen Sie denn auf die Idee zu dieser Firma? Ich glaube, der allererste Anstoß war ein Besuch in Äthiopien, ne? Das ist das Heimatland Ihrer Eltern ist.
Richtig, also 2009, nachdem ich Germany's Next Topmodel gewonnen habe, wurde ich für eine Organisation namens Menschen für Menschen gefragt, ob ich deren Jugendbotschafterin sein möchte. Und das war für mich etwas total Aufregendes und Ehrenvolles, denn ich bin mit der Stiftung groß geworden, die seit Jahren unglaublich gute Entwicklungshilfe in Äthiopien leistet. Und durch die Reise nach Äthiopien habe ich zum ersten Mal das Landesinnere besuchen dürfen. Ich war davor einmal als kleines Kind in dem Land und wurde aber nicht nur mit der Armut konfrontiert, die ich so einfach nicht kannte, sondern auch mit meinen eigenen Privilegien, weil ich in Deutschland geboren worden bin, weil ich auch Bildung genießen konnte und in dieser glücklichen Position war, eben als Botschafterin nach Äthiopien zu reisen und nicht eben vor Ort leben, unter diesen schweren Bedingungen leben musste. Und durch diese vielen Reisen ist in mir dieser Wunsch gekommen, etwas zu tun, das über den klassischen Entwicklungsansatz hinausgeht. Und deswegen haben wir auch Nuru Coffee gegründet, weil wir uns als Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell sehen, indem wir nicht hoffen, dass Menschen durch Mitleid oder durch Barmherzigkeit Geld spenden, sondern durch ein wirtschaftliches Handeln Gutes tun, indem wir ein Produkt aus dem Land, in dem Fall Kaffee, verkaufen zu fairen Preisen und gleichzeitig damit Gutes tun. Sind wir der Meinung, dass man nicht nur die Wirtschaft ankurbelt, sondern auch den Menschen vor Ort auf Augenhöhe begegnet. Weil dann oftmals, also ich finde, ist dieser Spendengedanke sehr ehrenwert, aber es ist oftmals trotzdem auch aus einer Position der Überlegenheit. Der Westen spendet für die armen Afrikaner, das ist jetzt überspitzt gesagt. Aber wir wollten versuchen, das auf einem anderen Weg zu tun, indem wir die Schönheit und Vielfalt des Landes zeigen, dass Afrika und Äthiopien zu bieten hat und eben nicht nur immer durch Elend und Tränendrüse.
Und ganz praktisch, als Sie dann zusammen mit Ihrer Schwester entschieden haben, das machen wir jetzt, wie fängt man an, wie lernt man das?
Ja, gute Frage, wo fange ich an? Also es hat tatsächlich Jahre gedauert, denn weder ich noch meine Schwester hatten eigentlich überhaupt eine Idee, wie das funktioniert. Also ich komme aus eben einer ganz anderen Branche, ich habe das weder studiert noch gelernt. Meine Schwester hat zwar Wirtschaftspsychologie studiert, aber selbst das hat uns nicht groß weitergeholfen bei dem Thema. Und wir haben wirklich angefangen bei Null, indem wir auf Kaffeemessen waren, wir mit verschiedenen Produzenten gesprochen haben, immer wieder nach Äthiopien gereist sind, um einfach auch die Produktion zu verstehen. Woher kommt der Kaffee? Wer sind die Menschen dahinter? Und bei all diesen Reisen ist uns eigentlich erst aufgefallen, wie schlimm die Bedingungen vor Ort sind und mit wenig Bewusstsein wir tagtäglich unseren Kaffee konsumieren und das letztendlich ausschlaggebend für uns war, das zu tun, ein Bewusstsein zu schaffen und Kaffee aus dem Land unserer Eltern zu importieren.
Und Sie waren sicher dort willkommen mit diesem ganzen Konzept, aber sind Sie gleichzeitig auch ernst genommen worden von Ihren ganzen verschiedenen Geschäftspartnern, also als Frau, als Model, als Deutsche, als Kaffeeanfängerin?
Also es war sehr zwiegespalten. Ich muss ehrlich sein, also zwei junge Frauen, die offensichtlich keine Ahnung hatten zu Beginn, wurden nicht ernst genommen. Wir wurden belächelt, natürlich auch durch meine Historie als Model haben die mich noch mehr nicht ernst genommen, weil sie gedacht haben, oh, schönes Beiwerk. Und das war nicht immer einfach, denn viele dachten, es sei ein Hobby und wirklich speziell Männer, wenn ich das so sagen darf, denn die Kaffeebranche ist sehr männerdominiert und da gibt es wenige Frauen, die in diesem Sektor aktiv sind oder zumindest sind die uns so gut wie nie begegnet. Und das war nicht einfach, aber wir sind dran geblieben und es hat uns auf eine gewisse Art und Weise sogar motiviert, ist es den allen zu beweisen, dass wir es ernst meinen. Auch wenn wir nicht zu 100% zu Beginn wussten, wie das alles funktioniert, hatten wir aber diese Mission und unsere Motivation war einfach so groß, dem Land unserer Eltern was zurückzugeben und Äthiopien von einer neuen Perspektive zu zeigen, dass es uns ständig weitermachen lassen und wir uns nicht, ja, wir nicht aufgegeben haben, auch wenn oft uns Steine in den Weg gelegt worden sind.
SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit Sarah Nuru, die zusammen mit ihrer Schwester Sali Kaffee aus Äthiopien vertreibt. Sie haben vorhin kurz von Ihren Aufenthalten dort erzählt. Wie ist denn Ihre Verbindung zu diesem Land inzwischen? Auch emotional, ist es über Ihre Eltern auch ein Stück weit Ihre Heimat?
Absolut. Also seit ich denken kann, meine Eltern waren immer extrem verbunden mit dem Land. Auch wenn ihnen ganz wichtig war, dass wir integriert sind hier in Deutschland und hier das unsere Heimat ist, dass wir aber trotzdem nicht vergessen, wo unsere Wurzeln liegen. Und es ist natürlich was anderes, wenn man Geschichten erzählt bekommt von dem Land, das so weit weg ist. Und wenn man wirklich selber vor Ort ist und die Kultur kennenlernt, die Kultur lebt, die Menschen vor Ort begegnet. Und ich muss sagen, mit jeder Reise und mit jedem längeren Aufenthalt fühle ich mich dem Land und den Menschen verbunden. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich entscheiden muss, mein Leben lang, bin ich jetzt Äthiopierin oder bin ich Deutsche? Und ich habe begriffen mit zunehmendem Alter, dass man sich nicht entscheiden muss und dass man zwischen den beiden Welten daheim sein darf.
Es ist ja ein sehr kontrastreiches Land, dreimal so groß wie Deutschland, auch die Einwohnerzahl ist größer, wächst rasch. Da ist diese brummende Hauptstadt Addis Abeba, drumherum ein Viervölkerstaat, sehr ländlich, teils sehr arm, Sie haben es schon geschildert. Was waren für Sie am Anfang, als Sie Äthiopien kennengelernt haben, so prägende Erlebnisse oder Begegnungen?
Ich muss immer an den Duft von Äthiopien denken. Das allererste Mal, als ich so bewusst aus dem Flugzeug gestiegen bin, und das war damals noch, da gab es noch nicht diese Gangways, wo man quasi durch ein Flugzeug dann direkt in Terminal ist, sondern man kommt im Freien an und muss dann in den Terminal reinlaufen. Und dieser Geruch von Gewürzen, von verbranntem Holz, aber auch Kaffee, der in der Luft lag, das ist etwas, das ich bis heute mit Äthiopien verbinde. Und die unglaubliche Gastfreundschaft der Menschen, also egal, wo wir hinkamen, in abgelegensten Orten, wo kein fließendes Wasser zu finden ist und die Menschen wirklich im Existenzminimum leben, habe ich noch nie so eine Gastfreundschaft gesehen. Die Menschen, die nichts haben, sind die großzügigsten Menschen, sind diejenigen, die ihr letztes Hab und Gut teilen. Und das ist etwas, das kannte ich so vorher nicht. Und das war sehr, sehr schön zu sehen. Und umso trauriger macht mich die aktuelle Situation in Äthiopien, zu sehen, was eben durch so einen Vielvölkerstaat, was leider auch so viel schieflaufen kann, wenn eben die Ethnien sich gegenseitig bekämpfen. Und wir blicken alle mit großer Angst auf das Land, was eigentlich so viel zu bieten hat und auf dem besten Weg war, sich weiterzuentwickeln.
Ich wollte gerade fragen, seit letztem Sommer schon ist es unruhig in Äthiopien. Seit November, glaube ich, ist in einem Landesteil im Norden Bürgerkrieg. Was bekommen Sie davon mit, jetzt auch als jemand, der dort ein Unternehmen hat oder mit den Bauern dort zusammenarbeitet? Wie sehr bedroht das Ihren Handel und die Bauern, mit denen Sie arbeiten?
Also wir sind fast täglich im Austausch oder versuchen fast täglich im Austausch zu sein. Das ist nicht immer einfach, da die Internetverbindung und auch das Netz nicht immer funktioniert. Unsere Kaffeeprojekte, also beziehungsweise Kaffeeregion, aber auch die Frauenprojekte sind zum Glück nicht betroffen. Aber natürlich ist diese Unruhe im ganzen Land da und auch bei unseren Partnern in Äthiopien. Und wir blicken mit großer Sorge und hoffen, das so bestmöglich weiterzumachen, denn die Menschen vor Ort, die verlassen sich ja auch darauf, dass wir unseren Kaffee nach wie vor kaufen und nicht jetzt woanders abziehen und den Kaffee jetzt aus Kolumbien oder Brasilien beziehen, was wir sowieso nicht machen, weil wir uns auf Äthiopien konzentriert haben. Aber für uns heißt es erst recht, dass wir vor Ort sein wollen, dass wir erst recht den Menschen zeigen wollen, dass wir gewillt sind, trotz allem immer noch eng zusammenzuarbeiten. Und wir hoffen einfach, dass die Situation sich hoffentlich bald beruhigt. Ist natürlich schwierig, weil auch die Informationen nicht durchdringen. Also es ist sehr schwierig, auch hier Informationen zu bekommen. Selbst auch die Menschen in Addis Abeba wirklich einen Überblick darüber zu bekommen, was im Land tatsächlich vorgeht.
Aber zum Glück geht es bisher weiter, trotz Bürgerkrieg, trotz Corona. Können Sie und Ihre Schwester denn eigentlich jetzt von Nuru Coffee leben?
Ja, das können wir. Da sind wir auch sehr, sehr stolz darüber, weil das hat niemand für möglich gehalten zu Beginn. Aber das ist etwas, da sind wir unglaublich dankbar für, dass wir das können. Vor allem aber, dass wir jetzt auch genug Mittel haben, um ein Team aufzubauen und auch wachsen zu können. Und je mehr Unterstützung wir haben alles zu Beginn alleine gemacht, noch bis Anfang letzten Jahres waren Sally und ich eine Two-Woman-Show, haben natürlich unseren Röster, der uns geholfen hat, und dann haben auch noch Verfilmen-Partner und all das, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Aber wirklich so ein Kern-Kern-Team waren wir doch ziemlich alleine, und das war irgendwann mal einfach zu viel zu stemmen, und sind jetzt unglaublich froh, dass wir die finanziellen Mittel haben, um eben einfach Unterstützung in Form von einem Team zu haben. Und das ist eigentlich das viel schönere Gefühl, zu wissen, dass man Mitarbeiter haben, die an dem Traum von Sally und mir arbeiten, und dass wir gemeinsam eben das größere Ziel, eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun können, verfolgen. Und das lässt uns jeden Tag, trotz Corona, trotz Lockdown und trotz, dass wir alle im Homeoffice sind, jeden Tag mit so viel Elan und wirklich Zuversicht, ja, den Tag bestreiten.
Sie haben es vorhin schon gesagt, ein Teil des Gewinns geht in Form von Mikrokrediten an äthiopische Frauen. Wie funktioniert das?
Also 50% unserer Gewinne fließen in unseren Verein, das wir gegründet haben, Nuru Women. Dadurch, dass wir aber uns erst seit jetzt 4 Jahren gibt und die Gewinne natürlich am Anfang sehr klein waren, haben wir gesagt, dass mindestens aber von jedem Kilo Kaffee, das wir verkaufen, 1 Euro in Nuru Women fließen, sodass man schon relativ früh was bewegen kann. Und mittlerweile konnten wir 266 Frauen mit einem Mikrokredit unterstützen. Und das funktioniert so, dass wir vergeben Trainingskurse und Schulungen. Wir haben eine Implementierungsvereinbarung mit einer Organisation vor Ort, die für uns quasi die Schulungen durchführen. Also wir bezahlen die Social Worker, bezahlen alles drumherum. Das unterschätzt man ganz oft, dass es nicht nur bei einem Kredit getan ist, sondern man muss die ganze Infrastruktur drumherum, damit überhaupt so ein Kredit vergeben werden kann, ja auch erstmal alles finanzieren können und auch aufbauen können. Und das tun wir zusammen mit unserem Partner vor Ort. Und wir laden Frauen zu Trainingskursen ein, zu Schulungen, sodass sie erstmal mit dem Thema Mikrokredit in Verbindung kommen. Weil oftmals wissen Frauen überhaupt nicht, was ein Mikrokredit ist, wie das System funktioniert, dass es ja eben ein Kredit ist und der zurückbezahlt werden muss und eben nicht eine Spende ist. Und die Frauen schließen quasi in 5 Tagen, kriegen sie eben Aufklärung über einfache Buchführung, wie, was für verschiedene Businessmodelle möglich sind. Und diese Schulung ist auch dazu da, damit sie sich mit anderen Frauen austauschen können. Denn es werden danach so Frauengruppen gebildet von 10 Frauen, die füreinander auch bürgen, für den Fall, dass eine Kreditnehmerin den Kredit nicht zurückzahlen kann. Und das ist ganz spannend, dass gleichzeitig natürlich auch, will nicht Druck sagen, aber natürlich die Verantwortung steigert, dass man eben auch ein Modell findet oder ein Business vorantreibt, das auch funktioniert, weil sonst muss in dieser Gruppe für die Frau bürgen, und oft werden die zu Freunden, und das wollen sie nicht, dass dann die Freundin die Last der eigenen Person tragen muss. Und so sind alle extrem bemüht, eben ihren Kredit auch zurückzubezahlen. Das passiert in der Regel in 24 Monaten. Und das ist erstaunlich, was für verschiedene Unternehmen die Frauen starten.
Ja, wie genau können Sie denn verfolgen, was draus wird? Also haben Sie ein Beispiel vorher, nachher?
Ja, und es gibt eine ganz tolle von vielen Frauen, die natürlich bemerkenswert sind, aber von der ich gerne spreche, ist zum Beispiel Irkabet. Die hat sich mit ihrem ersten Kredit ein Schaf gekauft und angefangen, diesen zu mästen, und hat den dann verkauft, also gewinnbringend verkauft, und sich insgesamt 6 Schafe damit finanzieren können und so auch wirklich ihr Business gestartet, indem sie eben Schafe züchtet und sie dann auch eben damit handelt. Oder eine andere Frau, die hat einen Kornspeicher gebaut mit ihrem ersten Kredit und Getreide gelagert. Für den Fall, dass eine Ernte mal nicht so gut ausfällt, kann sie dann ihr Getreide für mehr verkaufen. Und solche Modelle gibt es, die natürlich auf die ländlichen Bereichen in ihre Umgebung angepasst sind.
Unser Gast ist Sarah Nuru, die als Germany's Next Topmodel bekannt wurde und die seit einigen Jahren einen Kaffeehandel betreibt, der auch Menschen in Äthiopien, wo der Kaffee herkommt, unterstützt. Sie sind in Erding bei München geboren und aufgewachsen, Frau Nuru. Beide Eltern haben gearbeitet, zu Hause 4 Töchter. Was war das für eine Kindheit? Was haben Sie Wichtiges mitbekommen und mitgenommen? Was würden Sie sagen?
Ach, ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen, auch wenn meine Eltern beide berufstätig waren und wir Kinder oft auch sehr alleine waren, hatten ich eben 3 Geschwister, also eine kleine Schwester, die kam viele Jahre später, aber 2 ältere Geschwister, auf die ich immer sehr hoch geguckt habe und auf die ich mich immer verlassen konnte.
Wobei der Weg ihrer Eltern von Äthiopien aus zuerst in die DDR führte, was ist das für eine Geschichte?
Richtig, also meine Mutter, die kam Mitte der 80er Jahre, 1985, alleine mit meinen 2 älteren Geschwistern nach Deutschland über die DDR. Sie hatte ein Visum für Ostdeutschland gehabt, aber nicht für Westdeutschland, denn Äthiopien und die DDR, die hatten so eine kommunistische Brüderschaft und man konnte eben einreisen. Und dank einem Schlupfloch in Berlin, Friedrichstraße, konnte meine Mutter von Ost-Berlin nach West-Berlin und kam dann dank mehrere Zufälle in einem Flüchtlingsheim in Zwirnendorf, im fränkischen Zwirnendorf an und später dann bei einer Familie, bei Hilde und Werner, die meine Mutter aufgenommen haben und weitaus mehr gemacht haben, als ihr nur ein Dach über den Kopf zu geben, sondern sie haben ihr das Fahrradfahren beigebracht, sie in dem 200-Seelendorf in der Nähe von München wirklich integriert, sie bei Behördengängen begleitet und meinen Geschwistern und später mir wirklich den Start in Deutschland sehr, sehr erleichtert.
Und Sie schreiben auf der Website Ihrer Firma: Seit wir denken können, riecht es zu Hause jeden Mittwoch nach frisch gerösteten Kaffeebohnen. Weil klar, Sie müssen ja irgendeine Kaffeevergangenheit haben. Wieso Mittwoch? Einmal die Woche rösten?
Ja, also als meine Mutter nach Deutschland kam, hatte sie nichts weiter dabei, bis auf einen Koffer für ihre Kleidung, für ihre Kinder, aber auch Utensilien für eine Kaffeezeremonie, weil das Einzige war, was sie an ihre Heimat Äthiopien erinnert hat. Und meine Mutter kam an einem Mittwoch in Grünbach, in diesem 200-Seelendorf, bei München an. Und das hat ihr so viel Gutes gebracht. Also die Menschen, Hilde und Werner, auch das Dorf, haben sie zu Beginn mit Schwierigkeiten, aber dann doch, also dank dieser Kaffeezeremonie, die meine Mutter dann angefangen hat, immer an einem Mittwoch auf offener Straße vor dem Haus zu zelebrieren, indem sie grüne Kaffeebohnen auf offenem Feuer geröstet hat, hat sie wirklich geschafft, die Nachbarschaft für sich zu gewinnen, indem die natürlich neugierig waren, was diese fremde Frau hier machen. Also man muss sich das vorstellen, dass dieses Dorf zu Beginn natürlich nicht sehr erfreut waren vor dieser schwarzen Frau, die alleine mit ohne Mann da ankommt, und die wollten nicht, dass sie bleibt. Die wollten, dass sie wieder zurückgeht, da, wo sie herkommt. Und meine Mutter, dank auch Hilde und Werner, die sich wirklich für sie eingesetzt haben und auch ihre offenen Art, hat sie es geschafft, dieses Dorf innerhalb von wenigen Monaten eben umzustimmen. Und dabei hat diese Kaffeezeremonie wirklich geholfen, weil die Neugier und auch der Duft dieser Kaffeebohnen dann doch ein Icebreaker waren und die Menschen dazu gebracht haben, sich mit meiner Mutter auseinanderzusetzen, sich mit ihr zu unterhalten. Und seit ich denken kann, ich bin 89 geboren, also 4 Jahre nachdem sie da war, macht sie das bis heute, in jedem Mittwoch, diese Kaffeezeremonie, und lädt mittlerweile Nachbarn immer ein. Wir wohnen jetzt in München, meine Eltern, und die wissen, mittwochs gibt es bei den Nurus frisch gerösteten Kaffee und da steht die Tür auf und jeder kann kommen, der mag, und das schon seit vielen Jahren.
Bekannt geworden aber 2009 als Gewinnerin von Germany's Next Topmodel. Wie kam das, Frau Nuru, dass Sie da mitgemacht haben?
Ja, das kam eher unfreiwillig, wenn ich ehrlich bin. Mein damaliger Freund, der hat in mir viel mehr gesehen, als ich zu wagen getraut habe. Der hat mich da angemeldet, oder Castingshows, gab ein offenes Casting, und hat mich bestärkt, da mitzumachen. Und ich glaube, ohne sein Zusprechen, auch ohne seine Anmeldung, wäre ich da niemals hingegangen, weil ich selbst eigentlich viel zu schüchtern war und auch nicht geglaubt hätte, dass ich überhaupt eine Chance hätte.
Ich habe zwei Töchter, das heißt, bei mir wurde auch GNTM geguckt. Allerdings war das dann ein paar Jahre nach ihrer Teilnahme. Immer mit so einem gewissen Zwiespalt, glaube ich. Einerseits fasziniert dieser Glamour, andererseits mutmaßt man, dass eh alles gescriptet ist und findet das extrem oberflächlich oder je nach Haltung auch kalt und menschenverachtend. Wie haben Sie es erlebt?
Ich habe das ganz anders erlebt. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Sendung oder meine Staffel fast 12 Jahre her ist, oh Gott, dass sich die Zeiten natürlich auch verändert haben. Ich muss auch dazu sagen, ich habe weder meine Staffel noch die Folgen danach mir angeguckt, weil ich diese Erinnerung, die ich von dieser Sendung oder dieser Teilnahme hatte, für mich behalten wollte, losgelöst von dem,
nämlich?
Was letztendlich gezeigt wird. Und zwar diese unglaublich aufregende Zeit. Also ich war 19 Jahre alt, ich war noch nie selber irgendwo im Ausland oder ja, einfach auf mich selbst gestellt. Und es war ein Abenteuer. Also ich habe das als unglaubliche Chance im Sinne von einfach mal die Welt zu bereisen. Wie gesagt, mein damaliger Partner hatte mich da angemeldet. Ich hatte nicht große Hoffnungen oder irgendwelche Erwartungen, sondern ich dachte mir, ich bin nächste Woche raus und ich nehme mit, was geht. Und bin einfach mit einer Leichtigkeit und Naivität da angetreten und habe aber auch das gesehen, was es ist letztendlich, dass es eine Fernsehsendung ist. Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Und damals war aber natürlich noch die Ausrichtung, glaube ich, mehr tatsächlich dem Model gewidmet, dass am Ende des Tages die Kandidaten wirklich für die Modelwelt vorbereitet werden. Ich weiß nicht, und das kann ich mir auch nicht anmaßen, was es jetzt heute ist und habe das auch nicht mehr verfolgt, aber man kann über die Sendung halten und denken, was man will. Auch ich habe ein anderes Bild mittlerweile von der Branche, aber auch von solchen Formaten. Aber für mich war das einfach ein Türöffner. Ohne die Chance und ohne diese Möglichkeit und den Sieg hätte ich all das, was ich heute mache, gar nicht machen können.
Genau, dann haben Sie nämlich tatsächlich gewonnen und plötzlich diesen Traumjob gehabt. Wie traumhaft war er dann?
Zu Beginn war der unglaublich spannend und aufregend. Aber ich muss auch dazu sagen, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich war noch nie allein im Ausland. Ich plötzlich eben die Welt zu bereisen, dann auch noch dabei Geld zu verdienen und mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten, das war sehr, sehr toll. Das war extrem aufregend. Und wie es so mal ist, mit 19 Jahren denkt man dann nicht groß an die Zukunft und auch nicht an morgen, sondern man ist im Hier und Jetzt. Und das ist natürlich schon spannend.
An welchen Job oder welches Erlebnis denken Sie gern zurück? Was fällt Ihnen spontan ein?
Ich erinnere mich, dass ich das allererste Mal zur New York Fashion Week musste. Und für mich war New York immer so ein Sehnsuchtsort. Das war mein Traum, dort einfach mal zu sein und dann auch noch als Model dort zu arbeiten. Und ich erinnere mich, wie ich für eine Modemarke laufen durfte und ich mein Glück nicht fassen konnte. Und ich auf dem Laufsteg war, wo all die großen Models, internationalen Models auch gelaufen sind. Das war einfach etwas aus einem kleinen Kind aus Erding, war das plötzlich so, wow, krass, ich bin jetzt in dieser großen, weiten Welt. Das war einfach ein surrealer Moment. Aber dazu muss man aber auch sagen, es war sehr, sehr einsame Momente. Also die schönsten, aufregendsten Dinge, die ich erlebt habe, habe ich immer alleine erlebt. Es ist alles halb so schön, wenn man das nicht teilen kann. Und ich konnte wenig teilen. Und deswegen war das immer auch nur von kurzer Dauer schön, weil man hetzt ja von einem Termin zum anderen. Und die Realität ist nicht so glamourös, wie es oft dargestellt wird. Ich war auf den Bahamas für eine Fotoproduktion und habe wirklich nichts gesehen von der Insel. Oder man ist dann im Studio auf den Bahamas. Dann hätte man eigentlich auch irgendwo in Buxtehude shooten können. Dann hätte man nicht um die Welt reisen müssen. Und das sind schon manchmal so absurde Dinge, wo man sich fragt, warum ist das so? Und ich auch nicht die Antworten drauf habe.
Am Ende haben Sie damit wieder aufgehört, weitgehend. Also was für ein Erlebnis war dann eher ein Tiefpunkt, trotz aller schönen und aufregenden Sachen?
Ich glaube, für mich war die Tatsache, ich wollte immer etwas mit Sinn tun. Also etwas, das sinnstiftend ist oder auch etwas, wo ich das Gefühl hatte, ich kann stolz auf mich sein. Also sobald die Aufregung abgeklingt hat, weil alles neu war, bleibt übrig, was es ist. Und das ist nun mal eine Industrie, die sich auf Oberflächlichkeiten konzentriert. Letztendlich war bei mir der ausschlaggebende Punkt, dass ich für eine Fernsehsendung, ich durfte eine Sendung moderieren, ich sollte den teuersten Eisbecher der Welt probieren und in die Kamera suggerieren, als wäre das erstrebenswert. Und das war für mich der Moment, wo ich richtig gemerkt habe, dass das so gegen meine Werte steht und auch wie ich wahrgenommen werden möchte, weil ich nicht der Meinung bin, dass ein 1.000-Euro-Eisbecher erstrebenswert ist. Und das zu suggerieren, war etwas, was mir echt schwer fiel und ich gemerkt habe, dass ich da einfach nicht dahinter stehen kann und auch nicht dahinter stehen möchte. Und das war dann für mich letztendlich der ausschlaggebende Punkt, das zu beenden.
Was hat denn diesen Eisbecher so wertvoll gemacht?
Das freut mich auch. Also es war mit Blattgold versehen und mit Schokolade aus Madagaskar und irgendwelchen Nüssen. Also total absurd und auch banal und unwichtig. Aber trotzdem fest. Also dieser Eisbecher war einfach so sinnbildlich für das alles drumherum. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin zu dem Zeitpunkt auch immer wieder nach Äthiopien gereist, im Auftrag der Entwicklungshilfe, Menschen für Menschen. Und das war so dieser Zwiespalt, auf der einen Seite mich für die Menschen im Land meiner Eltern einzusetzen und auf Spendengeldern und Fundraising zu betreiben, auf der anderen Seite aber in dieser glamourösen Welt stattzufinden und vermeintlich glamourösen Welt stattzufinden und dann einen Eisbecher zu bewerben, das bescheuert ist, das war dann für mich dann doch zu großer Spagat. Ich konnte das nicht mehr irgendwie mit mir vereinbaren.
Jetzt machen Sie andere Sachen. Wir sprachen über Nuru Coffee. Seit 2018 sind Sie auch Botschafterin für nachhaltige Entwicklung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Was macht man da?
Meine Aufgabe ist, in erster Linie Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein für nachhaltigen Konsum, über das Thema, wie kann man seinen Beitrag im Alltag dazu leisten, nachhaltig zu konsumieren und viel Bewusstseinsarbeit.
Die sieht wie aus? Also sind Sie dann bei Veranstaltungen, wenn nicht gerade Corona ist, oder was tun Sie?
Ja, richtig. Also normalerweise halte ich Vorträge, bin mit dem BMZ auch auf verschiedene Veranstaltungen, wo das Thema beworben wird. Und ansonsten ist es auch wirklich im täglichen Austausch mit Menschen eben über dieses Bewusstsein, über das Thema bewusst zu machen. Und das versuche ich aber auch alltäglich mit meinem Handel, mit Nuru Coffee und mit meiner Arbeit zu tun.
Stehen auch Modeljobs in Ihrem Terminkalender?
Das tut es in der Tat, jedoch ausgewählt. Also es ist erstaunlicherweise und Ironie, ist wirklich so, dass seit ich mich selbstständig gemacht habe und etwas gefunden habe, das mich persönlich mit Sinn erfüllt, habe ich wieder viel mehr Freude an der Arbeit als Model. Denn ich definiere mich nicht mehr darüber. Und das lässt mir so das Thema auch wieder leichter annehmen. Und auch die schönen Seiten zu sehen, die ich sehr lange nicht sehen konnte. Dass es eben auch ein sehr kreativer Beruf ist, in dem man mit unglaublich spannenden Menschen, kreativen Menschen auch zusammenarbeiten darf. Und jetzt, wo ich 8-9 Stunden am Schreibtisch sitze, genieße ich das tatsächlich, wenn ich mal wieder rauskomme und den ganzen Tag einfach nur Fotos machen darf. Dann lernt man und wertschätzt man dann doch auch wieder ganz andere Dinge. Und heute mache ich das wirklich sehr gerne, weil ich weiß, dass es ein Ausflug ist und ich jeden Tag selber entscheiden darf, ob ich das weitermachen möchte oder nicht. Und es ein Unterschied ist, wenn man was machen muss oder weil man etwas machen möchte.
Das heißt, wir werden Sie auch ab und zu noch irgendwo sehen. Ansonsten findet man den Kaffee natürlich im Netz. Und wer über die Geschichte von Sarah Nuru noch mehr wissen will, sie hat auch ein Buch drüber geschrieben, das heißt Roots, wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte. Frau Nuru, danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das angenehme Gespräch.
SWR 2 Tandem, die Redaktion hatte Elinor Krugmann und in der Technik saß Marc Löffler. Ich bin Bernd Lechler, haben Sie einen schönen Abend.